Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Mordfall Kuciak. In der Slowakei werden immer mehr Kontakte von Politikern und Vertretern der Justiz zu einem der Angeklagten im Prozess um den Journalistenmord bekannt. Sardinen in Italien. Wie ein spontaner Protest zu einer Bewegung gegen Populismus und Matteo Salvini wurde. Und russische Gefängnisse. Eine Hilfsorganisation setzt sich für einen humaneren Strafvollzug ein. Im Februar 2018 sind der slowakische Enthüllungsjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kušnirová erschossen worden. In wenigen Wochen beginnt der Mordprozess. Beschuldigt werden insgesamt 5 Personen, an dem Mord beteiligt gewesen zu sein. Einer der Verdächtigen hat mit der Staatsanwaltschaft kooperiert und sagt in dem Prozess nun als Kronzeuge aus. Angeklagt ist auch der Geschäftsmann Marian Kočner. Ihm wird vorgeworfen, den Mord an dem Journalisten beauftragt zu haben. Kuciak hatte unter anderem über Kočners Geschäfte berichtet. Im Lauf der Ermittlungen sind immer neue Verstrickungen von Vertretern aus Politik und Justiz mit Kočner bekannt geworden. Mehrere Personen sind daraufhin zurückgetreten. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Peter Lange. Herr Lange, welche Dimension haben diese Verbindungen von Menschen aus Politik und Justiz zum Geschäftsmann Kočner?
Also dieser Skandal um Marian Kočner hat schon jetzt beträchtliche Spuren hinterlassen, besonders in der Justiz, aber auch in der Politik. Mindestens 11 Richter oder Staatsanwälte sind entweder zurückgetreten oder entlassen worden oder vorläufig suspendiert worden oder sind Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Dazu gehören eine stellvertretende Justizministerin, die zurücktreten musste und auch als Richterin vorerst nicht mehr arbeiten darf. Ein ehemaliger Generalstaatsanwalt ist jetzt als Ankläger suspendiert und in der Politik sieht es so aus, dass ein stellvertretender Parlamentspräsident wegen seiner Verbindungen zu Kočner zurücktreten musste.
Und wie sind diese belastenden Verbindungen überhaupt öffentlich bekannt geworden?
Also Marian Kočner sitzt ja in Untersuchungshaft, zunächst wegen Wechselbetrugs, da läuft gerade ein Prozess, aber dann eben auch als Angeklagter im Mordfall Kuciak. Und bei den Ermittlungen stießen die Polizei und die Staatsanwaltschaft auf Chats in einer App und auf mitgeschnittene Telefongespräche. Die Polizei hat dann im Sommer die Smartphones von mindestens 5 Richtern konfisziert, die in diesen Apps und in diesen Telefongesprächen mit Kočner geredet haben. Und vieles von dem, was in den Speichern dieser Geräte zu finden war, ging in die Ermittlungsakten ein und ist in den letzten Monaten nach und nach 2 Zeitungen in Bratislava zugespielt worden. Es gibt also undichte Stellen in der Polizei oder in der Justiz. Und die Zeitungen haben dieses Material veröffentlicht, haben es zum Teil auch ins Internet gestellt. Man kann es dort hören. Und sie begründen es damit, dass sie sagen, also hier ist immer so viel unter den Teppich gekehrt worden. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern, dass nochmal was unter den Teppich gekehrt werden kann. Und deswegen maximale Öffentlichkeit und Veröffentlichung von all dem, was wir bekommen.
Nun hat der slowakische Richterrat eine Sonderkommission eingesetzt, die heute auch nochmal zusammenkommt. Was genau untersucht diese Kommission? Was ist die Aufgabe?
Also Marian Kočner war auch immer ein, sagen wir, Gesellschaftslöwe, der überall dabei war, wo es was zu feiern gab. Er war ein Angeber und auch ein Aufschneider. Deswegen muss man auch immer noch hinter all dem, was er da so von sich gegeben hat, ein Fragezeichen setzen. Aber er hat eben auch bei Strafverfahren gegen sich Richter und Staatsanwälte angerufen. Und er war sich sehr sicher, dass ihm bei seinen krummen Touren offenbar keiner in die Wege kommt. Viele haben ihn auf Abstand gehalten, aber jeder, der mit ihm zu tun hatte, der ist jetzt irgendwie kontaminiert. Also beispielsweise die Chefin des slowakischen Richterrats hat nach Medienberichten an so einem Schweineschlachtfest mit Kočner teilgenommen. Sie ist deswegen nun nicht in dieser Sonderkommission. Die untersucht jetzt, ob die Richter, die mit ihm direkt kommuniziert haben oder die in diesen Chats erwähnt werden, sich einer Pflichtverletzung schuldig gemacht haben, also zum Beispiel der Rechtsbeugung, indem sie Urteile im Sinne von Kočner herbeigeführt haben. Die Kommission hat die Ermittlungsakten mit den Chats und Tonbandprotokollen zur Verfügung. Sie lädt dann die betreffenden Richter und Staatsanwälte zu Anhörungen ein. Und wenn sie fertig ist, wird sie Empfehlungen aussprechen. Und dann wird sich zeigen, ob in der slowakischen Justiz vielleicht noch weitere Lücken gerissen werden.
Ja, jetzt blicken wir zum Schluss schon mal voraus. Wie gesagt, am 19. Dezember beginnt der Prozess zu dem Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten. Nach dem Mord hat es ja schon Massenproteste gegen die Regierung gegeben. Welche Bedeutung hat nun dieser Prozess für die Slowakei?
Zunächst, die drei Richter des Strafsenats sind in den Fall Kocsner in keiner Weise involviert. Das sage ich deswegen, weil es gestern in einer Zeitung in Deutschland etwas anders zu lesen war. Der Prozess ist ohne Zweifel der wichtigste in der Geschichte der unabhängigen Slowakei. Der Mord an Jan Kuciak und Martina Kuschnirova hat das Land aufgewühlt. Das ist alles nicht vergessen. Und diese gerichtliche Aufarbeitung wird zeigen, wie so ein Lackmustest, ob die Justiz nun funktioniert, ob der Rechtsstaat jetzt inzwischen funktioniert und die Selbstreinigungsprozesse in diesen Institutionen tatsächlich stattfinden. Hinzu kommt, dass der Prozess zeitlich mit dem Wahlkampf und der Parlamentswahl Ende Februar nächsten Jahres dann zusammenfallen. Das alles kann dann also auch durchaus Auswirkungen auf den Wahlausgang in der Slowakei haben.
Sagt Peter Lange über den Prozess im Mordfall Kuciak, der in wenigen Wochen in der Slowakei beginnt. Flashmobs, das sind ursprünglich eigentlich eher unpolitische Aktionen. Oft wird getanzt oder gesungen und das möglichst spontan, quasi blitzartig. In Italien ist ein Flashmob jedoch innerhalb kürzester Zeit zur Protestbewegung geworden. Mitte des Monats hatten mehrere junge Menschen in Bologna beweisen wollen, dass sie mehr Menschen für eine Demo gegen Lega-Chef Matteo Salvini mobilisieren könnten, als bei einer Kundgebung des Oppositionsführers vertreten sein würden. Eng gedrängt wie Sardinen sollten die Flashmob-Teilnehmenden stehen. Das war das Ziel. Am Ende versammelten sich 12.000 Demonstranten. Und die Proteste halten an. Was die Sardinen wollen und wie Matteo Salvini auf die Bewegung reagiert, das berichtet Lisa Weiß.
Sie halten große Plakate mit gemalten Sardinen oder gleich selbstgebastelte Sardinenfiguren in die Höhe und protestieren friedlich auf den Piazza. Dicht gedrängt, eben wie Sardinen in einer Büchse. So nennen sich die Protestierenden auch, die in den letzten Tagen immer wieder auf die Straße gehen. Wie Anna Cacciaco, die mit tausenden anderen in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia demonstriert hat. Ich bin hierher gekommen, weil ich gegen populistische Politik bin. Ich glaube, dass es in der Politik um Teilhabe gehen muss und nicht um Populismus und Ausgrenzung. Und das bringt uns die Politik von Salvini. Matteo Salvini, der ehemalige Innenminister und Chef der rechten Lega, ist sozusagen das Feindbild der Bewegung. Entstanden sind die Sardinen Mitte November als Flashmob. In der Emilia-Romagna wird im Januar gewählt. Die rechte Lega rechnet sich gute Chancen aus, die traditionell linke Region zu erobern. Und als Salvini in Bologna einen Wahlkampfauftritt in einem großen Basketballstadion absolvieren wollte, kamen ein paar Leute, alle um die 30, auf die Idee, wir bringen mehr Menschen zusammen, als in dieses Stadion passen. Menschen, die gegen Salvini und seine Politik demonstrieren, auf dem Hauptplatz Bolognas, dicht gedrängt wie Sardinen. Das funktionierte und die Bewegung kam ins Rollen. In ganz Italien protestieren seither Sardinen, Junge und Alte, selbst in Palermo. Und Matteo Salvini? Der reagiert vor allem mit Ironie. In den sozialen Medien teilt er Abwandlungen des Parteilogos der Lega mit der Aufschrift Gattini con Salvini, also Kätzchen mit Salvini. Darauf zu sehen, eine Katze, die eine Sardine fängt. Er ruft seine Follower dazu auf, Katzenbilder zu posten oder erklärt: Ich erinnere mich gerne an die Fischer am Trasimenischen See, eine tolle Gemeinschaft. Ich werde dahin zurückkehren, um Süßwassersardinen zu essen. Mit Brot und Butter, das ist immer gut. Doch was wollen die Sardinen? Immer wieder behaupten ihre Gegner, sie seien gesteuert von der Regierung, von den Sozialdemokraten des PD. Auch weil sie sich nicht gegen die Regierung, sondern gegen einen Oppositionspolitiker richten, jedenfalls auf den ersten Blick. Das weist Mattia Santori, einer der Sardinen-Erfinder, ganz entschieden zurück. Wir haben keine politische Agenda. Unser Ziel ist ganz eng. Wir wollen, dass die Wahlkampagne und die politische Sprache in der Emilia-Romagna anders werden als in anderen Regionen und auf nationaler Ebene. Wir sind nicht mehr die Leute aus den 90er Jahren. Vor euch steht eine Generation, die Lügen von der Wahrheit unterscheiden kann. Auch Tobias Mörschel, der Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom, sieht die Sardinen als zivilgesellschaftliche Bewegung, nicht als Sozialdemokraten. Allerdings glaubt er auch,
dass viele von den Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, durchaus linken Ideen auch nahestehen. Viele von ihnen werden ehemalige Wähler der Cinque Stelle gewesen sein, das ja, aber es ist keine PD-Bewegung.
Die Cinque Stelle, also die Fünf Sterne, haben selbst als Protestbewegung angefangen. Mittlerweile sind sie an der Regierung und haben viele ihrer Anhänger verloren. Als populistisch gelten sie übrigens auch. Ob aus den Sardinen eine Partei wird, das lasse sich momentan noch nicht sagen, meint Tobias Mörschel. Doch auch er glaubt, dass die Sardinen und nicht die Parteien Matteo Salvini gefährlich werden könnten. Dem Mann, der zwar momentan in der Opposition ist, aber dessen rechte und populistische Lega Umfragen zufolge gute Chancen hat, die nächsten Wahlen zu gewinnen.
Ein Beitrag von Lisa Weiß über die Protestbewegung Sardinen in Italien. Gefängniswärter verdrehen einem Gefangenen die Arme, schlagen ihn mit Knüppeln und Fäusten, schütten Wasser über seinen Kopf. Diese Szenen zeigte ein Foltervideo aus einer russischen Strafkolonie bei Jaroslawl an der Wolga, das im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt hat. 15 Wärter stehen in Russland mittlerweile vor Gericht. Fälle von Misshandlungen und Folter gab es in russischen Haftanstalten in der Vergangenheit immer wieder. Eine Gefangenenhilfsorganisation unterstützt Gefangene und ihre Angehörigen und setzt sich für mehr Transparenz im Strafvollzug ein. Ihre Leiterin, Olga Romanova, musste das Land vor 2 Jahren verlassen, nachdem Ermittler ihr Büro durchsucht hatten. Ihre Kollegen in Russland aber machen weiter, unter anderem in Jaroslawl, dort, wo letztes Jahr das Foltervideo bekannt wurde. Gesine Dornblüt hat die Helfer begleitet.
Die Stadt Jaroslawl, knapp 300 Kilometer nordöstlich von Moskau. Die goldenen Kuppeln der vielen Kirchen glänzen in der Sonne. Rund um den alten Stadtkern weitläufige Wohnviertel. Julia Wachapova und ihr Mann Ruslan, beide Ende 30, suchen nach dem richtigen Hauseingang. Die beiden arbeiten für die Gefangenenhilfsorganisation Russidjaschaja, die sich im ganzen Land für einen humanen Strafvollzug einsetzt. Ruslan Wachapow hat selbst mehrere Jahre im Lager gesessen. Ein Anruf, dann eilt eine junge Frau herbei. Natalia führt die beiden in einen Kellerraum. Er ist voller Regale und Kartons.
Hier sind Schlüpfer nach Größen sortiert. Die Socken haben alle nur eine Größe.
Natalia betreibt einen Internetversand und möchte für Gefangene spenden.
Das sind Zahnbürsten, Rasierer, Seife.
Natalia hat das erste Mal mit Russidjaschaja zu tun. Sie ist aufgeregt. Denn in Jaroslawl sind vor kurzem Fälle von Folter ans Licht gekommen.
Ich habe den Film geguckt. Ich habe den Kanal abonniert. Das hat mich so berührt, dass so etwas in Jaroslawl passiert.
Die Rede ist von einem Dokumentarfilm der russischen YouTuberin Irina Schichmann. Mehr als 1 Million Menschen haben ihn angeklickt. Schichmann, die sonst vor allem Stars des russischen Showbusiness interviewt, dokumentiert darin Willkür, Gewalt und Ungerechtigkeit im russischen Strafvollzug, unter anderem in Jaroslawl. Denn hier haben gut ein Dutzend Mitarbeiter einer Besserungskolonie gefilmt, wie sie einen Häftling brutal misshandeln. Rund 10 Minuten lang ist zu sehen, wie sie den Mann bäuchlings auf einen Tisch drücken, mit Gummiknüppeln auf seine nackten Füße und Unterschenkel einprügeln, ihm auf den Kopf schlagen, ihn mit Wasser übergießen. Was da im Video passiere, sagt Ruslan von Sitzen des Russland, sei Praxis in ganz Russland. Natalia tröstet das nicht.
Jaroslawl ist eine kleine Stadt. Ich kann den Leuten hier jederzeit begegnen. Womöglich kenne ich sie sogar über ein paar Ecken. Das ist widerlich.
Ruslan nickt.
Юля und ich kaufen jeden Tag im selben Supermarkt ein. Manchmal sehen wir dort Mitarbeiter des Strafvollzugs. Neulich sogar den stellvertretenden Leiter. Wenn er in Uniform mit seiner Dienstmütze durch die Kolonie geht, dann ist er Gott. Im Supermarkt ist er eine graue Maus.
Neulich hätten sie den Ermittler getroffen, der Ruslan vor einigen Jahren hinter Gitter brachte, erzählt das Ehepaar.
Als er mich gesehen hat, hat er vor Schreck den vollen Einkaufswagen stehen lassen und ist an uns vorbei aus dem Laden gelaufen. Außerhalb der Kolonie haben diese Leute Angst, einem in die Augen zu sehen.
Ruslan Wachapow wurde wegen einer Lappalie verurteilt. 2011 war er beruflich mit dem Auto unterwegs und musste mal. Während er am Straßenrand pinkelte, sahen ihn Kinder. Er kassierte eine Anzeige wegen Pädophilie. Der Ermittler habe ihm signalisiert, die Untersuchungen gegen ein Schmiergeld einzustellen. Wachapow weigerte sich zu zahlen. So landete die Sache vor Gericht. Namhafte russische Menschenrechtsorganisationen haben sich für ihn eingesetzt. Dennoch musste er in Haft. 5,5 Jahre. Die Wachapows laden die Kartons mit den Spenden ins Auto. Wenig später stehen sie vor einer hohen Mauer aus Betonplatten. Sie sind mit Stacheldrahtrollen gesichert.
Das ist unser Untersuchungsgefängnis.
Ein beigefarbener Klotz aus Sowjetzeiten ragt hinter der Mauer auf. Die niedrigeren Gebäude stammen aus der Zeit Katharinas der Großen. Ruslan Wachapow deutet auf kleine vergitterte Fenster im 4. Stock des Betongebäudes.
Die Zellen dort sind mit Mitarbeitern des Strafvollzugs besetzt.
Es sind die Männer, die auf dem Foltervideo aus der Kolonie zu sehen sind. Sie sind wegen Amtsmissbrauchs angeklagt. 15 Mann. In Russland ein nie dagewesener Fall. Oft fehlen die Beweise, um Folterer vor Gericht zu bringen. Wer den Strafvollzug in Russland grundlegend verbessern wolle, müsse an die Vorgesetzten heran, die die Misshandlungen mitunter sogar anordneten und oft selbst korrupt seien, meint Ruslan Wachapow. Dafür aber fehle der politische Wille. Umso wichtiger ist es ihm und seiner Frau Julia, den Häftlingen mit Spenden zumindest den Alltag zu erleichtern.
Hier haben wir einen Dankesbrief. Ich habe euer Päckchen bekommen und mich sehr gefreut. Ich habe sonst niemanden, der mir etwas schickt. Als ich im Trakt saß und mein Name gerufen wurde und es hieß, hol dein Päckchen ab, da bin ich halb verrückt geworden.
Eine Reportage von Gesine Dornblüt über eine russische Hilfsorganisation, die sich für einen humaneren Strafvollzug einsetzt. Morgen setzen wir die Reihe über Gefängnisse in Russland fort. Das war die Sendung Europa heute. Ich bin Katharina Peetz und sage Danke fürs Zuhören.